herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nummer 618. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Dennis.
Ja, servus, hallo.
Ja, wir nehmen auf am Donnerstagabend. Wir haben bewusst diesen Termin gewählt, weil wir gesagt haben, wir wollen warten, bis das Transferfenster durch ist und gucken, was sich da noch so alles tut. Damit werden wir dann auch gleich zu unserem ersten Thema kommen, was da heißt Kader. Bevor wir das tun, aber wie immer am Anfang einer jeden Sendung der Hinweis an euch da draußen, dass ihr uns unterstützen könnt. Also geht ihr mal auf eintracht-podcast.de, da gibt es eine Supportseite und da findet ihr alle Informationen, wie ihr uns hier auch in dieser Saison unterstützen könnt. So, und jetzt kommen wir zu der Frage des Kaders beziehungsweise zu der Frage der Transfers, die sich da ja dann doch noch in einem größeren Maß, als ich es erwartet hatte, am Deadline Day eingetroffen haben. Ich gehe es einmal so grob chronologisch durch. Wir hatten kurz sehr nachdem gerne, ja, wir letzte Woche aufgenommen haben, gab es dann die finale Info, dass wir Noah Artubolo vom SC Freiburg verpflichtet haben per Leihe mit Kaufoption. Der ein oder andere mag dieses Wort nicht mehr hören. Es wird aber in den folgenden Minuten noch das ein oder andere Mal vorkommen. Also ne,
Kaufpflicht allerdings dort, ja.
Kaufoption, ne? Genau, das ist korrekt. Unter bestimmten Optionen wandelt sich diese Kaufoption in eine Kaufpflicht. Wir kennen das Spiel alle, das werden dann irgendwelche Einsatzminuten, Startelf-Einsätze, hast du nicht gesehen sein, irgendwas in der Richtung. Genau. Im Gegenzug abgegeben haben wir Michael Zetterer, der ist als Verkauf. Das ist ein Wort, was nicht so oft vorkommt. Kauf, werdet ihr ja nicht so oft hören. Gewechselt nach Leeds United. Ja, primär kann man sich, glaube ich, da freuen. Hatten wir ja letzte Woche schon auch ausführlich drüber gesprochen und in der Woche davor. Gehaltsthema und man hat noch so ein bisschen Ablöse eingestrichen, wobei das wahrscheinlich so im gleichen Maße sein wird, wie das, was man am Ende des Tages auch an Ablöse bezahlt hat. Dann haben wir abgegeben Arthur Theat per Leihe mit Kaufoption an Bologna FC. Dann haben wir im gleichen Zuge oder annähernd gleich dann den Vertrag mit Maluze noch verlängert. Ist jetzt kein Transfer, ich nenne es jetzt einfach der Vollständigkeit halber trotzdem. In dem Bereich, weil es dazugehört, war glaube ich sogar ein Tag vorher, dass wir den Vertrag da verlängert haben. Was man schon auch sagen muss, was am Ende des Tages ja auch bedeutet, der Spieler wird mehr Geld bekommen, weil warum sollte der sonst einen Vertrag vorzeitig um weitere Jahre irgendwie verlängern? Dann haben wir am Montag verpflichtet Lilian Brasier, der kommt aus der Ligue 1 per Kauf von Stade Rennes. Der ist auch tatsächlich schon sehr erfahren, hat, wenn ich es richtig im Kopf habe, etwas über 160 Spiele in der Ligue 1 für verschiedene Vereine gemacht. Ist also ein durchaus erfahrener Innenverteidiger. Dann haben wir am Deadline Day noch abgegeben per Leihe mit Kaufoption einmal Nils Nkunku, der geht nach Nizza. Abgegeben per Leihe mit Kaufpflicht Hugo Larsson, der geht zum Fulham FC. Und Bahoya, der auch, ja, da scheiden sich jetzt so ein bisschen die Geister. In den deutschen Artikeln steht drin Leihe mit Kaufpflicht. Die englischen Artikel sagen Leihe mit Kaufoption. Das kann aber auch so ein Übersetzungsding sein. Jedenfalls geht er zu Leeds United, wo ja auch Zetterer schon hingegangen ist. Das ist das, was sich getan hat. Wir haben keinen weiteren Linksverteidiger mehr verpflichtet. Wir haben keinen weiteren Stürmer mehr verpflichtet, was ja am Dienstag auch noch so ein bisschen Diskussionspunkt war und so ein bisschen Hoffnung, dass sich da vielleicht an dieser Front rund um Kalimuendo noch irgendwas tut. Dem war aber nicht so. Das waren jetzt so die Transfers, die sich jetzt getan haben. Damit ist der Kader jetzt vollständig. Und ich frage dich, lieber Dennis, wie zufrieden bist du denn jetzt nach der Beendigung des Transferfensters?
Boah, also zufrieden ist da, glaube ich, ein ganz schwieriges Wort, weil ich glaube, da kann man nicht zufrieden sein. Einiges hat sich, du hast ja schon angesprochen, hat sich wohl nicht mehr realisieren lassen. Also ganz klarer Punkt auf der Stürmerposition. War ja auch jetzt noch José Lu mit irgendwie
weil er
am Anfang ja genannt,
weil er
vereinslos ist genannt worden. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Ich glaube, den kannst du trotzdem jetzt nicht mehr verpflichten, oder? Ich weiß gar nicht, da gibt es auch Regelungen, dass der irgendwie gemeldet sein muss innerhalb der
Also du kannst ihn verpflichten. Vereinslose Spieler kannst du immer verpflichten. Die Meldefrist ist in der Tat aber abgelaufen. Das ist zumindest auch mein Kenntnisstand. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir hier Quatsch erzählen, könnt ihr das bitte gerne einmal in die Kommentare schreiben. Aber nach meinem Verständnis war, und deswegen ist ja der Deadline Day auch immer so ein bisschen dann der kritische Zeitpunkt hinten raus, weil du eben bis 20 Uhr alle notwendigen Papiere beim DFB eingereicht haben musst, damit der Spieler überhaupt spielberechtigt ist. Das scheint ja unter anderem bei den Kollegen von Schalke ein Thema gewesen zu sein, wo man irgendwie um 19.59 Uhr und 30 Sekunden die Bestätigung bei dem letzten Transfer bekommen hat, dass die Unterlagen alle erfolgreich eingereicht worden sind. Ich glaube, da geht einem schon so ein bisschen sehr die Pumpe am Ende.
Ja, der Nervenkitzel auf jeden Fall.
Also von daher ist es ein Faktor, es würde uns halt nichts bringen, da jetzt einen Spieler zu verpflichten, der uns dann halt am Ende überhaupt
nicht
keinen Mehrwert bringt.
Genau. So. Richtig, genau. Also dementsprechend, nein, da kann man nicht zufrieden sein. Ne? Das ist natürlich, wir haben ja lange vorher drüber gesprochen. Ich denke, dass diese Abgänge wichtig und notwendig waren und auch an vielen Stellen Sachen gemacht wurden, wo wir gesagt haben, oh, da müssen Kapazitäten geschaffen werden, um den Kader nicht unnötig breit zu haben, ohne dass er uns wirklich weiterhilft. Auf der anderen Seite kannst du nicht alles ausverkaufen und dann nichts nachverpflichten. Ich bin tatsächlich an der Stelle auch ein bisschen froh, dass ich dieser Transfer von Doan dann zerschlagen hatte in letzter Minute, sage ich jetzt auch mal. Also das sind ja alles Sachen gewesen, wo man sagen muss, das hätte auch noch schlimmer vom Kader her aussehen können, wenn jetzt tatsächlich alle Abgänge, die mal im Gespräch waren, auch dann tatsächlich uns jetzt verlassen hätten und wirklich keiner mehr gekommen wäre. Ich glaube tatsächlich, da ist den Verantwortlichen wieder ein bisschen die Zeit weggelaufen, dann vielleicht auch wirklich pokern von den anderen in Form von, wir haben ja schon drüber gesprochen, Kalimuendo, der am Ende ja wirklich, glaube ich, 30 Millionen, 35 Millionen kosten sollte, was natürlich einfach ein bisschen zu viel ist. Ne? Das ist dann,
ja, nicht nur,
lässt sich nicht realisieren.
Ja,
ne?
Vor allen Dingen lässt es sich halt nicht realisieren, weil du halt ja jetzt, und das war ja auch der große Punkt, der da immer irgendwie im Raum stand, wo die Aussage war, Eintracht Frankfurt muss Transfererlöse erzielen.
Genau.
Ne? Das zum einen, dass du, um die laufenden Kosten zu decken, irgendwie Geld in die Tasche bekommen muss, also so interpretiere ich das jetzt einfach mal. Da könnt ihr auch gerne einfach mal noch eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben, aber meine Interpretation ist, man hat einen relativ hohen laufenden Kostensatz oder man hat sehr viele hohe laufende Kosten und muss da jetzt irgendwie Einnahmen generieren. Ne, was ja auch so ein bisschen zu dieser Aussage, jetzt vielleicht nicht unbedingt auf den Kader, aber generell auf den Verein in Summe passt, die, und da zitiere ich gerne nochmal Axel Hellmann aus dem Jahresabschluss-Podcast Ende letzten Jahres, wo er ja auch schon gesagt hat, wir haben uns an manchen Stellen ein bisschen Fett gefressen. Ich glaube, das zeigt sich da jetzt dann auch wieder. Und wenn du das halt hast und dann siehst du aber hier bei den ganzen Abgängen immer irgendwie Laie mit Kaufoption oder Laie mit Kaufpflicht. Mein Kaufpflicht weißt du ja immerhin noch, am Ende der Saison kommt halt ein gewisser Betrag, aber Laie mit Kaufoption ist halt ein Gamble. Ne? Der Spieler kann sich gut entwickeln und dann kann es eben einen Preis geben, der da drin steht, den der andere Verein bereit ist zu bezahlen, aber dann kriegst du die Kohle halt auch erst am Ende der Saison oder im schlimmsten Falle zum Beginn der nächsten. Wir kennen aber auch alle diese Spielchen, dass dann die Kaufoption nicht gezogen wird und man versucht irgendwie nachzuverhandeln oder tatsächlich der Spieler einfach keine Einsatzzeiten bekommt, sich im schlimmsten Falle irgendwie verletzt und dann kommen diese Spieler am Ende der Saison wieder und dann hast du halt keinen Transfererlös damit erzielt und dann hast du wieder das Thema, dass dein Kader voll ist und wir reden ja hier auch dann durchaus von Spielern, wo wir noch vor einem guten Jahr von großen Beträgen geträumt haben oder wo auch von Vereinsseite große Beträge genannt wurden, wo irgendwie mal die Rede war von wegen Hugo Larsson ist der nächste Spieler, den wir für 60 Millionen irgendwie verkaufen. Naja, jetzt geht er mit Leihe, mit einer bedingten Kaufpflicht zum Fulham FC in die Premier League zwar, da wird er mit Sicherheit nochmal Aufmerksamkeit bekommen und auch nochmal ein ganz anderes Maß an Spielpraxis und auch Spielmenge, weil die haben ja durchaus eine Menge Termine. Aber von den 60 Millionen, die da mal irgendwie vor einem Jahr an diesen Spieler als Preisschild dran gehängt worden sind, sind wir jetzt ziemlich weit entfernt.
Aber ja auch zu Recht, musst du ja auch sagen, weil die Leistung einfach nicht dazu gepasst hat.
Die Leistung von ihm im letzten Jahr war auch durchaus nicht in Ordnung. Ich sag nur, ne, es wirkt alles gerade so ein bisschen komisch und es wirkt so ein bisschen, wie du es richtig gesagt hast, am Ende ist die Zeit ein bisschen davon gelaufen. Man hatte die Not, noch irgendwie den Kader dünn zu machen, das Gehaltsbudget zu entlasten, vielleicht irgendwie perspektivisch zumindest schon mal so einen virtuellen Betrag X in die Bücher zu schreiben, aber mit virtuellem Geld, also ne, mit Spielgeld, was du irgendwie auf dem Zettel hast, kannst du halt keine Spieler verpflichten.
Da sagst du was Richtiges. Und ich muss auch wirklich sagen, wir sind ja alle froh, dass es dem Verein, dass er wirtschaftlich versucht, stabil und gesund zu sein, nicht hier auf Pump. Das ist in Ordnung. Du spielst dieses Jahr nicht europäisch. Deshalb hast du einfach ein anderes Einnahmen oder eine andere Erlöskraft, die du vielleicht die letzten Jahre eben hattest, hast du dieses Jahr nicht. Es passt aber natürlich schon auch nicht dazu, dass eben dieser... Das haben wir ja auch jetzt die letzten Wochen. Wahrscheinlich sagen die Zuschauer jetzt auch, oh Gott, jetzt fangen die schon wieder diese Leier an. Aber es ist leider so, wenn du den Anspruch kommunizierst, wieder europäisch spielen zu wollen und oben anzugreifen, passt die Transferpolitik dazu überhaupt nicht. Ich bin tatsächlich froh, dass du jemanden wie Atubolu über diesen Kniff mit Leihe und Kaufen irgendwie jetzt noch finanziert bekommen hast und dass er zu uns rücken konnte, auch wenn er am Ende im Gesamtpaket trotzdem ja seine 15 oder 18 Millionen kostet, das ist ein Haufen Geld.
Ja, trotzdem, also es gibt unterschiedliche Meinungen. Manche sagen auch, die Ablöse, die dann am Ende bezahlt werden muss, wäre so bei 13, 14, was glaube ich für einen Torhüter mit der Perspektive schon ein okayer Preis ist.
Das stimmt, aber du bezahlst ja jetzt schon 4 oder 5 Millionen Leihgebühr und dann bist du doch wieder bei deinen 19 oder sowas.
Wenn du das reinrechnest, dann schon. Also der wird.
Weil Gehalt kommt ja extra dazu. Also tatsächlich bezahlen wir ja eine Leihgebühr. Das Gehalt bezahlen wir auch. Plus im Endeffekt diese Endkaufpflicht. Und so denke ich, im Gesamtpaket sind wir dabei, wenn es gut läuft, 15, wenn es schlecht läuft, 20 oder 18 Millionen. Was aber da sind wir uns alle einig, das ist ein gut investiertes Geld. Wir haben die ganzen Monate, Jahre in Anführungszeichen, gefühlt Jahre, darüber gesprochen, dass wir auf der Position nicht gut besetzt sind oder nicht so, wie wir uns das vorstellen. Dementsprechend, da mache ich auch keinen Vorwurf. Und dann ist es eher schön, dass es jetzt so über diesen Weg geklappt hat, wenn du sagst, ich hätte jetzt diese, lass es, und wenn es 20 Millionen am Ende sind, ich hätte diese 20 Millionen jetzt nicht gehabt, um den Spieler zu verpflichten, habe dieses mit diesem erst Leihen und dann Kaufpflicht, Kaufoption irgendwie gehandelt, finde ich das smart und gut, weil dann lieber so, als dass dann der Spieler nicht kommt und wir hier wieder ein Jahr mit dieser Ungewissheit im Tor spielen. Ja. Auf der anderen Seite musst du tatsächlich sagen, bei anderen Spielern, dafür sind wir, glaube ich, auch zu weit weg von der Mannschaft und auch mit wem hat der Trainer jetzt wirklich, mit wem will er arbeiten und wenn tatsächlich dann sowas ist wie Theater spielt keine Rolle mehr, ein Hugo Larsson ist zwar ein guter Spieler, aber ich will mein Konstrukt nicht um Hugo Larsson rumbauen und kann da, der natürlich auch die letzte Saison gezeigt hat, dass er eben auch seine Höhen und Tiefen hat und letzte Saison halt doch ganz schön viele Tiefen, dann musst du sagen, okay, dann müssen wir damit arbeiten, ist natürlich schade und gerade ich fand, du hast in den Kadersituationen der letzten Jahre ja schon immer gemeckert, dass vielleicht eine Position nicht geil besetzt ist oder du Mängel hast und jetzt sind wir eben, der erste Spieltag ist rum, der Deadline Day ist rum und wir sagen, uiuiuiui, also am Anfang hieß es, Hütter ist ein Freund, der auch gerne zwei Stürmersystemen spielen lassen will. Das kannst du mit dem Kader ja eigentlich, kannst du mal machen, aber das kann aber nicht sein, was Dauer. Du im Endeffekt, genau, das funktioniert
ja
nicht.
Also das ist jetzt quasi ja die zweite Frage, die sich dann anschließt nach der Frage, ist man jetzt mit dem Transferfenster irgendwie zufrieden? Ist die zweite Frage ja, wie zufrieden ist man mit dem Kader oder andersrum gefragt, passt der Kader zu dem System und zu den Saisonzielen, die wir erreichen wollen? Du hast es ja gerade eben schon einmal gesagt, das Ziel auch in dieser Saison ist und muss eigentlich auch sein, man möchte wieder einen Platz erreichen, der in der nächsten Saison für ein europäisches Geschäft einen qualifiziert. Ne? Und das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt mit System ist, Hütters präferiertes System aktuell ist ein 4-4-2, 4-2-2-2, je nachdem, ob offensiv, ob defensiv. Er hat zwar auch gesagt, er möchte nicht sich einfach nur in einem System bewegen, sondern er möchte da auch ein bisschen Flexibilität etc. Aber wenn ich mir dieses System angucke, was wir ja jetzt von Hütter gesehen haben, mit dem wir dieses Saisonziel erreichen wollen, wo wir A sehen, du hast es gerade eben schon angesprochen, es ist ein Zwei-Stürmer-System. Es ist ein System, wo wir ein durchaus auch defensiv orientiertes Mittelfeld mal zwischendrin haben oder zumindest einen von den beiden und wo die Außenspieler auch in die Offensivaktion immer sehr eingebunden sind, also auch wahnsinnig hoch schieben. Und dann gucke ich mir diesen Kader an, den wir da gerade haben und sehe halt, ne, fangen wir mal wieder beim Sturm vorne an, du hast einen Johnny Burkhardt, der viel getan hat, der aber trotzdem eine Verletzungshistorie mit sich bringt. Du hast einen Younes Ebnu-Talib, der jetzt gegen Union 3 wahnsinnige Tore gemacht hat, dem ich irgendwie wünschen würde, dass er da noch 20 von macht, aber auch der ja kommt aus einer Verletzungspause heraus. Dann hast du einen Malik Pimpong, der ist 18, der hat jetzt auch schon die Einsatzzeiten sowohl im Pokal als auch gegen Union bekommen, aber gerade bei Union haben wir hinten raus gesehen, dass diese Auswechslung der Offensivkräfte auch dazu geführt hat, dass wir eigentlich gar keine wirkliche Entlastung nach vorne mehr geschaffen haben.
Ja, das stimmt.
Und dann hast du einen Jessica Ngankam noch auf dem Zettel, der aber auch nach wie vor verletzt ist und sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass der uns retten wird.
Also das Komische ist auch, wenn du schaust, der hat, glaube ich, nicht mal eine aktuelle Nummer zugeteilt und so weiter. Also ich glaube nicht, dass irgendjemand momentan mit in Gang kam.
Nee, also ich sage, ja, also ne? Du hast zwar dann immer noch die Möglichkeiten, dass ein Can Usun auch mal offensiv in der Stürmerposition spielen kann. Wir haben auch einen Ansgar Knauf schon in dieser Stürmerposition gesehen und so weiter. Aber das
der
ist halt,
auch verletzt ist. Ne?
Der also, aktuell auch verletzt ist, korrekt. Oder ne, auf unbestimmte Zeit jetzt erstmal irgendwie ausfällt. Also es ist halt an dieser Stelle nicht besonders optimal gebaut und das gleiche Problem sehe ich halt auch bei diesen Außenverteidigern, die dann da als Schienenspieler irgendwie agieren sollen. Wir haben als einzigen wirklich Primärposition Linksverteidiger ist Keita Kosugi, wo ich schon glaube, dass der mittelfristig zu einem guten Linksverteidiger sich weiterentwickeln kann. Aber es ist halt auch sein erstes Jahr Bundesliga. Willst du diese ganze Verantwortung auf diesem Spieler auslegen? Ich meine, klar, wir haben mit einem Brasier und mit einem Otavio durchaus auch Spieler, die mal Linksverteidiger spielen können. Und ein Collins hat ja auch schon Linksverteidiger letztes Jahr unter Riera gespielt. Der ist aber auch gerade noch verletzt und den brauchst du vielleicht auch für diese Rechtsverteidigerposition, weil da hast du als nominelle Rechtsverteidiger auch nur einen Elias Baum und einen Timmy Chandler. Also auch diese Positionen sind für mich dünn oder zu dünn für die Art und Weise, wie man gerne spielen will, besetzt. Also ich kann eigentlich aus meiner Warte mit diesem Kader, wie er jetzt dasteht, nicht zufrieden sein und diese Problemstellen, die man eigentlich vorher gesehen hat, die hat man nicht geschafft, in diesem Transferfenster zu schließen. Das wäre jetzt so mein Urteil unter diesem Kader. Wie siehst du das, Dennis?
Ja, da lehnst du dich auch nicht zu weit aus dem Fenster. Das ist eindeutig.
Das Fenster lehne ich mich sowieso nicht. Es ist kalt draußen.
genau. Ja, nee, aber sind wir, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass das definitiv Boah, also wenn was positiv, wir drücken es positiv aus, weil ich will ja im Endeffekt, wir wollen nicht nach dem, bis jetzt ist gar nichts passiert, ne? Du hast bis im Pokal weiterkommen, klar ist ein bisschen ärgerlich, dass am Ende nur ein 3-3 war gegen Union, dass du da das 3-1 noch hast abgegeben und, da könnten wir uns jetzt alles und könnten jetzt hier auch alles kaputt reden, ohne dass überhaupt was passiert ist, aber wenn du es positiv ausdrücken willst, wir haben viele Potenzialspieler, die unglaublich viel Spielzeit bekommen werden, weil sie einfach zwangsläufig spielen müssen, weil keine Alternative da ist, sich darin entwickeln können und ja, ich sag mal, es werden sicherlich, haben sich die Verantwortlichen bei den Verpflichtungen hier was gedacht und Potenzial erkannt zu haben, was hoffentlich dann auch auf den Platz gebracht wird. Das ist das, wenn ich es positiv hier ausdrücken will, haben hier ganz viele die Möglichkeit, ihren Marktwert innerhalb von kurzer Zeit astronomisch zu steigern, weil sie auf einem hohen Niveau in der Bundesliga viel Einsatzzeit bekommen. Wenn ich das negativ ausdrücken will, muss ich sagen, die Kaderplanung setzt hier auf ganz viel junges Gemüse, Unerfahrenheit und tatsächlich auch, was wir teilweise schon gesehen haben, ob das dann diese obere Klasse, manchmal wird ja vom obersten Regal gesprochen, ob das hier immer das oberste Regal ist, was wir haben. Klar können die sich alle dahin entwickeln. Sie haben es einfach teilweise aber noch nicht gezeigt oder haben auch in Spielen dann Mängel aufgezeigt. Das ist normal. Auch ich finde es auch immer unfair, dass Robin Koch momentan so die ganze Zeit einen drauf bekommt. Das heißt, der muss viel mehr und der auch ein Robin Koch kann das allein nicht machen. Nee. Das ist ein ordentlicher Spieler, der kann das, aber wir haben das auch in der letzten Saison gesehen, der hat auch seine Tiefen gehabt, der hat auch seine Formschwächen gehabt, das ist auch völlig normal. Jetzt hoffen wir einfach darauf, dass wenn Robin Koch mal seine Schwäche hat, dass er unterstützt wird und dass da die Nebenspieler ihn auch unterstützen können und nicht, dass das zu so einer Spirale wird, wo wir sagen, ach du Schande, kriegen schon Magenschmerzen, wenn wir am Dienstag über die Aufstellung vom Wochenende reden, sondern eigentlich ich hoffe, dass sich jetzt relativ schnell eine klare Startelf rauskristallisiert und an der einen oder anderen Stelle dann auch junge Spieler diese Entwicklungschance sehen und auch nutzen. Und dann glaube ich, wenn wir das können wir erst im halben Jahr wirklich hier realistisch und auch seriös betrachten, haben diese Spieler berechtigterweise diese viele Spielzeit bekommen? Wer konnte sich gut entwickeln? Und wo müssen wir vielleicht auch dann im Winter, auch wenn wir alle wissen, das Wintertransferfenster ist immer mega zum Kotzen, wo müssen wir eventuell nochmal nachlegen? Ganz klar.
Viel Erfolg im Winter da irgendeinen Außenverteidiger zu finden, der uns weiterbringen würde, wenn es denn notwendig ist und der bezahlbar ist. Herzlich willkommen.
Ja, genau. Also, weil du merkst selbst, also ich bin da auch. Das ist jetzt, ich will es halt nur jetzt nicht schon von Tag 1 her schlecht reden.
Hast du ja auch vollkommen recht. Ich finde den Ansatz ja auch vollkommen in Ordnung und auch nachvollziehbar. Und ich hätte den gleichen auch gewählt, zu sagen, wir haben Spieler dabei, die ein wahnsinniges Potenzial haben. Und wir sind halt auch als Eintracht Frankfurt, auch wenn wir in den letzten Jahren gut gewirtschaftet haben und viel erreicht haben, sind wir halt keine Mannschaft, die immer Spieler aus dem oberen Regal verpflichten kann, weil das ist auch finanziell einfach ein Thema. Wir haben, glaube ich, durchaus Spieler dabei, die da die nötige Entwicklung haben. Man muss aber auch, um vernünftiges Erwartungsmanagement zu betreiben, sagen, ja, das Ziel ist weiterhin Europa. Mit diesem Kader ist es aber nicht so, dass du sagen kannst, das wird ein leichtes Ziel zu erreichen. Das ist so ähnlich, als wenn du sagen würdest, du willst irgendwie ein Umsatzziel von 2 Millionen haben und kaufst dir irgendwie 5000 Ladenhüter ein, die du halt in den letzten Jahren vielleicht mal eins im Quartal verkauft hast. Also das funktioniert dann halt auch nicht. Da muss man halt auch so realistisch bleiben. Das kann, wenn die alle überperformen, kann das wunderbar funktionieren. Ich würde aber jetzt auch, weil wir es ja auch immer in den letzten Jahren gesagt haben, so realistisch, ne, wo steht die Eintracht so in der Liga gerade? So nach dem 8. bis 10. Spieltag kann man da realistisch eine Aussage treffen, weil viele sind halt dann auch erst zum Ende der Vorbereitung dazugekommen. Viele Spieler spielen ihr erstes Bundesliga Spiel oder ihre erste Bundesliga-Saison. Auch ein Elias Baum, der ja schon lange dabei ist, hatte jetzt am vergangenen Wochenende das erste Mal seinen Startelf-Einsatz in der Bundesliga. Also da muss man jetzt auch vielleicht ein bisschen ein bisschen Geduld mit sich bringen und das jetzt einfach alles erstmal mal werden lassen.
So ist es. Und wichtig finde ich, keine Experimente. Hütter muss da jetzt ein System finden. Er muss sehen, wer sind meine Spieler. Und auch, glaube ich, klar, er hat auch, mir hat es auch nicht gefallen, dass er auf einmal nach den Wechseln gegen Union wir dann überhaupt keine Entlastung mehr hatten und zwei Tore noch gefangen haben. Das ist im Endeffekt Mist. Das geht auch, muss man auch sagen, muss der Trainer sich dann auch auf die an die Tafel schreiben lassen, wie auch immer.
Auf die Fahne.
Auf die Fahne, danke. Also er muss sich auf jeden Fall das ankreiden lassen, dass er hier da nicht perfekt gehandelt hat. Hm. Ich hoffe auch, dass wir hier, ich sag mal, du kannst halt auch am Ende nicht davon ausgehen, dass erstens ein Ebnu Talib jedes Mal drei Tore macht in jedem Spiel. Du kannst auch nicht davon ausgehen, dass die Eintracht in jedem Spiel mindestens drei Tore macht. Und das heißt, da haben wir ja schon, das hast du vorhin schon ganz am Anfang angesprochen, die Basis für alles Erfolgreiche, wenn du da oben mitspielen willst, ist, dass irgendwie die Abwehr dann hinten, insbesondere auch mit einem guten Torwart, wenig Tore reinlässt und dann glaube ich, hat die Offensive schon das Potenzial, auch in jedem Spiel ein, zwei und auch mal drei Tore zu machen. Wenn du allerdings da hinten drei Tore jedes Mal fängst, dann bringt dir das auch nichts, weil dann wirst du trotzdem nicht dazu kommen, dass du gut Punkte sammelst. Das heißt, Wir müssen hier ein bisschen schauen, dieser Hütter-Offensiv-Pressing-Fußball, das finde ich super, das gefällt mir richtig gut. Die Frage ist nur, funktioniert das mit diesem Kader und wie funktioniert es und muss vielleicht die Statik des Spiels ein bisschen angepasst werden oder ist es genau das, dass wir eigentlich diesen Offensivfußball noch viel mehr und bis zum Ende durchspielen müssen und die Spieler, die auch hinten rauskamen, müssen es nochmal anders formen, aber da verlasse ich mich drauf, Hütter ist auch lang genug im Geschäft, der wird wissen, was er macht und teilweise hat mir das gegen Union auch gar nicht schlecht gefallen, muss man wirklich sagen. Und der Kader war ja da auch schon nicht besser.
Also, ne, wir können vielleicht kurz über das Union-Spiel sprechen. Wir hatten es ja, oder du hattest es gerade eben schon gesagt, es ist ärgerlich, dass man am Ende nach diesem 3-1, was man zwischenzeitlich hatte, dann am Ende mit einem 3-3 da rausgeht. Es ist so dieses Typische, wenn man vor dem Spiel gesagt hätte, das geht 3-3 aus, dann hätte man es mitgenommen. Wenn man den Spielverlauf gesehen hat, dann ist es dann ärgerlich. Wobei auch da, wenn man das Positive sehen will, ab der, was war das, so grob 10. Minute bis dann die Wechsel stattgefunden haben, so rund paar 60. Minute, hat man schon guten Fußball gesehen. Also man hat schon so diese Idee gesehen, wo man da unterwegs sein will. Da war viel dabei, über das man sich freuen konnte, gerade eben auch die Tore von Ebnu Talib. Und so weiter. Also da war schon viel, viel Positives dabei. Es war natürlich halt auch das erste Spiel, aber auch da, wir hatten gerade eben über Arthur Bolo auch kurz gesprochen, der
mega
ja quasi
gehalten.
Der Donnerstagabend zur Mannschaft kam oder am Donnerstag Mittag irgendwie so ein bisschen individuell trainiert hat, am Freitag das erste Mal mit der Mannschaft trainiert hat, in den Flieger gestiegen ist, um nach Berlin zu fliegen, um dann da am Samstag das Spiel zu machen. Und dafür hat das schon gut ausgesehen, wenn du jetzt überlegst, dass die mal noch ein bisschen Zeit haben, da ein bisschen mehr reinkommen etc., dann ist das auch etwas, was einen positiv, ich will jetzt nicht zurücklassen sagen, weil wir wollen ja nicht zurückgelassen werden, aber was einen positiv stimmt, ja. Dass im Vergleich zum letzten Jahr diese Abwehr dann da so ein bisschen stabiler unterwegs ist, weil das fängt ja mit dem Torhüter einfach auch schon an.
Ja. Genau so ist es.
Also.
Nee, das sind die positiven Momente, die du mitnehmen musst. Atubolu war ja zwischenzeitlich, hat man das Gefühl, oh, jetzt haben sie ihn komplett alleine gelassen. Und er hat ja wirklich da drei, vier Mega-Paraden drin gehabt. Wenn der Gegner, also gerade auch das letzte Tor von Union, da mit diesem, wo er da noch rumtrickst im Strafraum und steht da alleine rum. Also das sind natürlich Sachen, da kannst du als Torwart nichts dran ändern. Nee. Das ist so, die Abwehr muss definitiv da auch schauen, dass sie bis zum Ende wach ist. Und du hast schon das Wichtigste gesagt, wenn du überhaupt nicht in diese Bredouille kommst, dass da hinten die ganze Zeit auf dein eigenes Tor gespielt wird, sondern du diese Entlastung hast, dann wäre das Spiel wahrscheinlich am Ende auch anders ausgegangen. Aber wir nehmen es mit, Haken dran, zumindest ein Punkt, das ist schon mal wichtig gewesen und ja, aufbauen darauf, nur damit wir nochmal das in den Kontext setzen, dieser Kader war im Endeffekt ja auch da schon nicht anders als den, den wir jetzt weiterhin zur Verfügung haben. Nee. Und dementsprechend sage ich jetzt mal, das sah schon okay aus über lange Zeit.
Naja, sagen wir es mal so, zumindest in der Hinsicht sieht der Kader ein Stück weit anders aus, dass du, ich fand es gut, dass Maluze die Möglichkeit bekommen hat, da zu spielen. Du hast natürlich jetzt mit Brasier nochmal einen anderen Innenverteidiger, der auch nochmal eine ganz andere Menge an Erfahrung mitbringt. Das ist schon nochmal irgendwie ein Unterschied.
Ja, verbessert auf jeden Fall. Ja, so muss man es eigentlich sagen. Der Kader hat sich in dem Sinne nicht verschlechtert, sondern eigentlich verbessert. Ja,
an der Stelle definitiv. Und man muss ja auch noch dazu sagen, dass man vorher kurzfristig dann noch die Verletzungsausfälle hatte mit einem Knauf, der sich ja in der letzten Woche dann noch verletzt hat, mit einem Doan, der auch immer noch so ein bisschen muskuläre Probleme hat, die ja dann jetzt da auch nicht als Optionen zur Verfügung standen, die jetzt uns vielleicht oder sehr wahrscheinlich auch noch nicht gegen Augsburg zur Verfügung stehen werden, die aber dann hoffentlich zeitnah, zumindest bei Doan, auch wieder zurückkommen. Und man dann da auch nochmal andere Möglichkeiten hatte, weil ich glaube, wenn du einen Doan dann noch gehabt hättest, um den irgendwie einzuwechseln und dann ne, mittelfristig auch noch einen Ansgar Knauf, dann hast du auch in der Offensive nochmal andere Möglichkeiten. Und ich finde es gut, dass Pimpong da Spielzeit bekommt, weil auch nur daran kann der sich wirklich dann entwickeln, aber der spielt ja auch noch in der U-Mannschaft. Aber du kannst halt auch dann nicht die Verantwortung in so einer Situation auf diesen 18-jährigen Kerl da ablegen, der jetzt das erste Jahr Bundesliga spielen kann.
Ist so, auf jeden Fall. Früher hättest du gesagt, Götze wäre noch eine Option gewesen, um da mal ein bisschen, er war ja im Kader, glaube ich, also gelesen hatte ich auch nicht, dass er verletzt ist. Hütter hat jetzt in dem Spiel nicht auf ihn gebaut, keine Ahnung, ob also gerne, wenn die Zuschauer noch was wissen, wieso, weshalb, ob Götze ihrer Meinung nach auch hier in dem Kader noch eine größere Rolle spielen kann und spielen wird, gerne auch uns darüber informieren. Ich bin etwas überrascht, gerade in so einem Spiel am Ende. Früher hätte man auf jeden Fall ihn reingebracht, um ein bisschen vielleicht Ruhe reinzubringen, nochmal ein bisschen Entlastung über ja, mal ein paar Schnittstellenbälle oder mal irgendwie vorne die Stürmer nochmal nach außen hin oder dann wirklich in Gefahrenzonen mit einzusetzen. Weiß nicht, ob er das heute aktuell nicht kann oder einfach hier sich für andere Optionen entschieden wurde in dem Fall. Das kann ich leider nicht beantworten. Das war was mir noch aufgefallen ist, dass tatsächlich ich etwas überrascht war, dass ich meine Götze auf der Bank
gesehen der war als Auswechselspieler definitiv auf der Bank, ist aber nicht eingesetzt worden an der Stelle.
Na gut, okay. Ja. Sollte man jetzt auch nicht zu viel reininterpretieren, aber also, müssen wir einfach schauen.
Ja, genau. Apropos, muss man dann mal schauen. Nächster Gegner steht vor der Tür, Samstag. Sonntag. Ich war noch bei der in der Vergangenheit. Sonntag, 17.30 Uhr.
17.30
Uhr. Ja. Erstes Heimspiel der Saison dürfen wir empfangen, den FC Augsburg. Ja. Mhm. Sonntag, 17.30 Uhr, ein Gegner wie Augsburg. What could possibly go wrong? Auch recht gut eigentlich in die Saison gestartet sind, haben im Pokal gegen Energie Cottbus 2-0 gewonnen, haben das erste Bundesligaspiel oder das erste Bundesligaspiel der Saison zu Hause gegen Schalke, 3-0 gegen Schalke gewonnen. Vorbereitung auch Licht und Schatten, ne? Haben auch da gegen Leeds United, also auch englischer Club, zwar nicht 7 Tore kassiert, aber immerhin 4. Wird auf jeden Fall, also sagen wir mal so ähnlich wie wir es gegen Union letzte Woche gesagt haben, ist, wenn du das Ziel hast, europäisch zu spielen, definitiv eine Mannschaft, die du hinter dir lassen musst. Gerade auch wenn du zu Hause spielst, dann mit den Fans im Rücken, da wird es mit Sicherheit sehr laut werden. Aber ja, wir hatten es gerade eben auch schon ausgeführt, wir haben einen jungen Kader, wir haben viele Spieler mit Potenzial, also die müssen auch alle on point da unterwegs sein. Das wird jetzt noch die große Herausforderung auf den letzten Metern vor dem Spiel für Adi Hütter, da ein gutes System auf die Beine zu stellen, jeden auf 100% oder 110% Aufmerksamkeit zu trimmen und zu hoffen, dass auch was Verletzungen und so weiter angeht, sich jetzt nichts irgendwie negativ getan hat, sonst könnte das spannend werden.
Ja, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ich habe das Spiel Augsburg-Schalke nicht gesehen. Ich meine aber, dass es eine rote Karte noch für Schalke gab. Und dadurch war das Ding dann gelaufen.
Ja.
Auch ein spätes Tor, glaube ich. Also das Ergebnis war dann eher am Ende, ich meine in der Nachspielzeit gab es dann
noch
ein Tor.
In der Nachspielzeit haben sie da noch den Deckel drauf gemacht. Zumindest habe ich das auch so im Kopf. Die rote Karte, da bin ich mir sicher. Und wenn ich das... weiß jetzt gerade nicht mehr genau. Ich kann auch sein, dass ich das mit der roten Karte von Dortmund verwechsel. Nee, der Dortmunder war ein Foul. Ich glaube, bei Schalke war es irgendwas, war es da nicht irgendwas mit Meckern? Es war jedenfalls irgendwas vollkommen Unnötiges, weswegen Schalke da eine rote Karte bekommen hat.
Okay. Ja. Also ich war, wie gesagt, das ist natürlich schon, wenn du dir jetzt nur das Ergebnis anguckst, denkst du, wow, hier Augsburg ist natürlich hier mega reingestartet. Ich weiß es nicht, ne? Ich habe das, wie gesagt, habe das Spiel nicht gesehen, aber wenn du natürlich so diese ganzen Nebeneffekte und auch wann sind die Tore gefallen und so weiter, ich glaube, wir müssen uns auch in dieser Saison vor Augsburg nicht verstecken. Du hast ganz Wichtiges gesagt, wenn du am Ende tatsächlich die europäischen Plätze einnehmen willst, ist Augsburg ein klassischer Gegner, der definitiv hinter uns stehen muss. Mhm. Heißt am Ende eigentlich Pflichtprogramm am Sonntag, dass wir da die drei Punkte bei uns behalten. Ich glaube auch, dass der Spielstil mit schönem Pressing und so weiter schon da gut passt. Ich denke auch, dass wir da gute Chancen haben gegen Augsburg, was wirklich ein Dreier einzufahren. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist einfach, sie haben gezeigt, dass sie auch Tore schießen können, jetzt hier wieder am letzten Wochenende. Die Abwehr war natürlich, das ist einfach ein Punkt, wo wir momentan schauen müssen, wie sind die eingespielt, was funktioniert da jetzt auch schon, du hast ja gesagt, mit der Verstärkung auch, wie ist die einzubinden oder wie ist sie jetzt schon eingebunden, sind alle auf den Punkt fit, das ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema, wer steht uns überhaupt zur Verfügung, aber im Großen und Ganzen für mich definitiv ein Gegner, der muss besiegt werden, da müssen wir am Ende mit drei Punkten zu Hause, du hast schon gesagt, Sonntag, ich habe auch richtig Lust, Stadion endlich wieder, also das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, nicht nur mir wird so gehen, sondern den anderen knapp 60.000 auch. Also das wird schon eine geile Nummer werden und dann hoffentlich mit einem Sieg auch am Ende gekrönt. Am Ende muss man tatsächlich auch nochmal das letzte Wochenende von uns jetzt auch nochmal so sehen. Ebnu Talib und nochmal in Frankfurt in der eigenen Kurve sich feiern zu lassen, ist, glaube ich, nochmal ein Anreiz auch für ihn. Ob er es wiederholen kann, weiß ich nicht. Aber also an der Motivation wird es hier definitiv nicht haben, also dass die alle heiß sind.
Also nur der Vollständigkeit halber gerade nochmal die rote Karte für Schallenberg beim Spiel Augsburg-Schalke war doch wegen Foul, da habe ich mich vertan und das letzte Tor fiel in der zweiten Minute der Nachspielzeit. Also da haben wir richtig
gelegen.
Alles
klar.
Also Motivation gerade bei einem Ebnu Talib wird auf jeden Fall da sein. Ich glaube generell die Motivation für ganz viele oder eigentlich für alle Spieler. Erstes Heimspiel, man weiß, was im Waldstadion da zu erwarten ist. Da werden die alle irgendwie hoch motiviert sein. Und ich würde es mir halt wirklich wünschen. Und ich gehe auch sehr, sehr positiv in dieses Spiel rein. Ich habe auch richtig, richtig Bock da drauf. Ich würde es mir halt wirklich wünschen, wenn gerade ein Ebnu Talib, der ja schon einfach in der letzten Saison wahnsinnig viel Pech dann auch mit dieser Verletzung hatte und dann zum Ende der Saison auch nicht mehr so wirklich dann eine Möglichkeit hatte, da reinzukommen. Wenn der jetzt dann nochmal ein Tor im heimischen Stadion direkt zu Beginn machen kann, also ich glaube, dann fliegt da wirklich sprichwörtlich das Dach weg. Also das wäre schon eine ganz große Nummer. Ja. Also an Motivation wird es nicht liegen. Ist halt eher dann die Frage, wie sehr passen schon die Abläufe, wie sehr sitzt das System, was Adi Hütter sich dann da vorstellt tatsächlich schon, und das ist natürlich ja auch so, ne, klar, der Gegner wird auch immer irgendwie gescoutet und so weiter, aber auch da hast du jetzt ja nicht so wahnsinnig viele Muster, auf die du jetzt zurückgreifen kannst in der aktuellen Saison. Also das ist ja dann auch in den ersten Spielen auch noch ein bisschen, ja, Wundertüte will ich jetzt nicht sagen, aber ne, das ist schon, an der einen oder anderen Stelle kannst du dich vielleicht schon noch überraschen.
Man muss aber sagen, René, also deshalb, was ich dich jetzt gerne auch nochmal fragen würde, wäre, ja, der Spielstil von Hütter.
Ja.
Das ist in meinen Augen auf jeden Fall schon mal sehr viel schöner zu schauen. Dieses aggressive Anlaufen, dieses Pressing, kurze Wege, Ball erobern, kurze Wege zum Tor.
Ja.
Oder bist du eher der Freund, Bälle erobern und halten und im Nein. Endeffekt nicht im Endeffekt angreifen, also, vorne, sondern lieber den Gegner erstmal kommen lassen?
Ich bin in allererster Linie natürlich Fußballfan, und wenn dann da irgendwas passiert und man dann halt auch Offensivaktionen sehen kann und auch Tor oder auch Abschlüsse und so weiter, dann ist das schon etwas, was ich mir lieber angucke als jetzt 60 Minuten, wir schieben den Ball um den Mittelkreis drumherum. Es mag Situationen geben, wo das der richtige Weg ist, und da musst du vielleicht auch mal so eine Karte dann irgendwie spielen, aber prinzipiell passt das System von Hütter oder die Idee, die Hütter spielen lassen will, schon eher zu dem Fußball, den ich halt gerne auch sehen will. Und ich glaube auch, dass das in das Umfeld von Eintracht Frankfurt sehr, sehr gut reinpasst. Es war, glaube ich, im offiziellen Podcast der Eintracht, wo man gesagt hat, dann lieber ein Unentschieden und dann aber den Fußball gesehen, als jetzt irgendwie ein 1-0-Sieg und du hast quasi 60 Minuten den Ball um den Kreis rumgetragen. Dem würde ich mich anschließen. Was ich gerne weniger sehen würde, ist diese Anfälligkeit nach Standardsituationen.
Ja,
das ist ein Thema wir machen das hier seit 17 Jahren, das ist gefühlt ein Thema seit 17 Jahren. Da müssen wir endlich mal eine Lösung für finden, weil, ne, das hat uns ja dann gegen Union das Genick gebrochen am Ende des Tages so ein Stück weit. Also da müssen wir halt irgendwie, da müssen wir ran, ne?
Aber dann sind wir uns, dann stelle ich die Frage nochmal anders.
Ja.
Du, ich hatte das der Jahre zuvor das Problem, ein Spielsystem zu erkennen. Sowohl bei Topmöller als auch bei Riera hat es mir gefehlt, und ich konnte nie, wenn mich andere, na und was ist so die Philosophie, die dahinter steckt? Ich sehe da was. Geht dir das da genauso jetzt in dieser kurzen, obwohl es nur eine kurze Zeit ist, die Hütter da ist? Ich finde, man kann diese Philosophie oder das Spielsystem, kann ich erkennen, was gewünscht ist, was gespielt werden soll. Oder
also,
bin ich da noch zu blauäugig und komme aus, ich sag mal, ich hatte vorher eine Scheuklappe auf beiden Augen und jetzt darf ich mal kurz ein bisschen rauslunzen und denke, das schon was zu erkennen. Oder geht dir das auch so, dass du sagst, nee, das ist erkenne ich auch?
Also ich erkenne definitiv ein Spielsystem, und ich möchte aber auch dazu sagen, dass in meiner, wie soll ich das hier sagen, ich glaube, man ist einfacher auch bereit, bei Hütter ein System erkennen zu wollen, weil es halt eine gewisse Vergangenheit gibt und weil man dem Trainer Adi Hütter auch sehr, sehr zugetan ist. Ich habe auch gesehen, mal mehr, mal weniger, aber ich habe zumindest verstanden, wenn Dino Topmöller darüber gesprochen hat, welchen Fußball er spielen lassen will, was er sich da vorstellt. Die Umsetzung war tatsächlich schwierig und hat nicht wirklich funktioniert. Da habe ich aber zumindest die Idee dahinter schon verstanden. Ich glaube, über Riera brauchen wir an der Stelle nicht zu sprechen. Das war halt einfach Chaos. Ja, da war nichts mit System. Da war nichts zu erkennen. Das ist, ja, andere Geschichte.
Alles klar.
Beantwortet
also
deine
abwarten.
Frage.
Ja. Abwarten. Wir denken, dass wir schon mal was erkennen. Vielleicht aber auch da mehr rein interpretieren, weil wir einfach eine gewisse.
Du erkennst auf jeden Fall schon was. Die spannende Frage oder die Frage, die halt dann einen guten von einem sehr guten Trainer unterscheidet, ist: Wie kann er sein System oder seine Spielidee so modifizieren, Spiel für Spiel, dass sie halt gegen den entsprechenden Gegner passt. Weil du, ne,
muss er das? Stopp, jetzt ist die große Frage. Wenn du es tatsächlich hinbekommst, ein Spielsystem so gut einzustellen, dass du eigentlich sich die anderen versuchen müssen, auf dich einzustellen, das finde ich, ist ein guter Trainer und eine gute Mannschaft. Wenn du nicht auf jedes reagieren musst und dein Spielsystem selbst, eigentlich dein Spielsystem, was du drin hast, mit allen Automatismen, mit allen, Situationen und Philosophien, die dahinter stecken, dem anderen Gegner aufzuzwängen und aufzudrücken, dass er sich eigentlich anpassen muss und muss gucken, wie kriege ich es hin, dass ich gegen die Eintracht dann eben nicht diese Ballverluste im Spielaufbau habe und die nutzen es aus und haben kurze Wege zum Tor und machen die Tore. Das ist eigentlich das, was ich mir wünsche und hoffe, dass wir so eingespielt sind und so auftreten können, dass eigentlich die anderen mit sehr, sehr guten Trainern, da wird es sicherlich auch Ergebnisse oder Trainer und Mannschaften geben, die dann uns aufzeigen, ui, die haben uns entschlüsselt, wie auch immer, und die wissen jetzt, haben jetzt gesehen, wie es mal funktioniert. Auf der anderen Seite hoffe ich, und das kann der Anspruch und sollte unser Anspruch sein, wenn wir da oben mitspielen wollen, dass wir eigentlich unser Spielsystem am Ende so etabliert und umgesetzt haben, dass die anderen Gegner tatsächlich versuchen müssen, ja, sozusagen ihre Taktik drauf anzupassen und nicht wie andersrum, weil das andere, ist das Problem, erstens, wir haben den Kader dafür gar nicht, um auf jede Spielsituation, jetzt müssen wir mit Flügeln und dann brauchst du die schnellen Flügelspieler und jetzt brauchst du Dings, jetzt brauchst du tiefe Bälle und das haben wir doch gar nicht, das können wir gar nicht. Also wir können nur unser System eigentlich voll
und nein. Also,
optimieren.
Ich glaube schon, dass du noch ein paar Optionen hast, auch sie sind nicht so breit gesät, wie man es gerne hätte. Und du wirst ja schon, also ich verstehe den Punkt und ja, es ist natürlich dann auch, wenn du den Gegner zwingst, sich auf dich einzulassen und du aber bei deinen Abläufen bleiben kannst, ist das natürlich immer der bessere Punkt noch. Du wirst aber ja trotzdem Gegner haben, die wahnsinnig tief stehen, wo du halt eben mit, ja, ne, wir machen ein hohes Pressing und erobern den Ball und sind quasi schon in der Umschaltsituation. Und können dann
nur,
kurze
wenn der
Wege.
Auch mitspielt.
So, wenn die aber dann mit irgendwie 10 Mann oder 9 Mann vor dem eigenen Strafraum stehen und da halt keine Räume sind, wo du sagen kannst, ne, kurze Wege zum Tor, dann bringt dir das System halt auch nichts. Also so ein Stück weit musst du ja schon immer auch gucken, naja, wo lege ich meinen Schwerpunkt hin? Ich sage jetzt nicht, dass wir jetzt in jedem Spiel von, ne, Dreierkette, Fünferkette hinten rausspielen und so weiter, aber so ein bisschen gucken, klar, welchen Schwerpunkt brauchen wir jetzt im Spiel, um halt auch in die Abschlusspositionen zu bekommen. Das musst du ja schon auch irgendwie berücksichtigen.
Ist auf jeden Fall, das sollte jetzt auch von meiner Seite extrem überzeichnet sein. Das
ja,
ist
ich verstehe,
klar, dass
ich
du
verstehe
immer
den Punkt. Ne? Also es ist schon wichtig, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen. Und aber auch da kommen wir wieder auf den Punkt, ich glaube, Adi Hütter hat, und das hattest du ja vorhin auch gesagt, ausreichend Erfahrung und hat auch ausreichend Zutrauen von den Fans, von den Spielern, vom Verein, um das dann auch tun zu können und die Möglichkeiten dafür zu bekommen.
Ist so, und was mir nur wichtig war, wir hatten den Namen ja schon vorhin auch genannt, mit Dino Topmöller. Für mich der klassische Trainer, der total viel Fußballverstand hat. Ein sehr intelligenter Trainer, der jede Situation versucht, dann durch individuelle Anpassungen zu umgehen, taktische Kniffe und andere. Und dann wird die Aufstellung noch umgeändert. Und wir haben, fand ich, gesehen, dass das oft extrem viel Unruhe in die Mannschaft gebracht hat. Wir als Zuschauer von außen gedacht haben, was spielen wir denn jetzt hier heute? So richtig ein System nicht erkennbar. Wenn das von der bin ich bei dir. Es sind so diese zwei Extreme, die wir jetzt, und das war von mir klar, es ist der Mittelweg, muss da sein. Du musst versuchen, dein System zu optimieren, du musst trotzdem an feinen Stellen ein bisschen anpassen. Ich glaube, da müssen wir uns auch keine Sorgen machen, dass das Hütter dann auch gut macht. In der Vergangenheit fand ich, in den letzten Jahren haben wir einfach gesehen, waren gute Ideen dabei, die sich aber überhaupt nicht haben dann in der Realität, in der Praxis eigentlich haben umsetzen lassen, die theoretisch sicherlich alle richtig waren, aber oder viele gut und richtig waren, auf dem Platz und die Ergebnisse haben dann doch teilweise gezeigt, okay, irgendwie war es dann doch nicht ideal.
Ja, und ich glaube aber, man kann da jetzt nicht sagen, der eine war ein guter und der andere war ein schlechter Trainer.
Nein.
Da muss die Aussage eigentlich lauten, der eine war ein Trainer mit 15, 20 Jahren Erfahrung und der andere mit 2. Also, ne, das ist dann einfach die Menge an Erfahrung zu wissen, wie sehr kann ich mein System nach links, nach rechts drehen. Ne? Du hast von diesen Stellschrauben gesprochen. Wie sehr kann ich an der einen Schraube drehen, bevor ich sie quasi überdreht habe? Das ist etwas, das kriegst du halt nur mit Erfahrung hin.
Aber das geht auch vielleicht mit einem anderen Kader, mit einer anderen Mannschaft, wenn du noch breiter aufgestellt bist, wenn du wirklich richtig bist. Du hier die super starke Mannschaft mit alle Positionen sind doppelt besetzt. Klar, und du kannst eigentlich dein System nach Belieben ändern.
Ja.
Und das hast du bei den Top-Vereinen, ist das so. Dann hast du natürlich im Endeffekt super Möglichkeiten. Das haben wir aber gesehen, dass wir dann bei uns einfach haben Spieler auf positionsfremden Positionen gespielt, wo wir einfach gedacht haben, was ist denn das jetzt auf einmal? Der soll zwar spielen, weil er in Form ist, aber auf einer Position, die überhaupt nicht seins ist, aber weil es eben taktisch erforderlich ist, muss er jetzt da wechseln. Das war, was diese Unruhe, die einfach dann dadurch reinkam. Da bin ich eher ein Freund von, lieber nicht zu komplex, mach den Fußball einfach und wenn du dem Spieler sagst, lauf sofort an, wenn der auch nur ansatzweise den Ball in seiner Nähe hat und alle schieben mit, dann ist das ein ganz simples System, dass das auch simpel zu umspielen ist, indem du sagst, du spielst einen langen Ball drüber oder die Außen oder irgendeiner lässt prallen und dann hast du sofort diese Dreiecksituation. Natürlich ist das so, aber das weiß auch jeder und trotzdem funktioniert's, wenn du im Endeffekt es in einer guten Einstudiertheit, in den Automatismen einfach dann drin hast, funktioniert es irgendwie trotzdem. Dementsprechend hoffe ich einfach drauf, lieber wieder zurück zum einfachen Fußball, der uns ja auch riesen Spaß macht, dieser Offensivfußball, dieses aggressive Pressing, das finde ich, also mir macht es riesen Spaß. Muss man einfach gucken und es wird auch nicht in allen Situationen gehen, da bin ich auch nochmal bei dir. Sorry, wenn das so rüberkam, dass also der Sturkopf soll er jetzt nicht machen, dass er sagt, ich will aber und wenn es nicht funktioniert, dann machen wir es trotzdem.
Ja.
Das hoffe ich auch, dass wir da
Das habe ich schon verstanden. Und diese Automatismen und so weiter, das wird sich jetzt einfach zeigen. Jetzt wissen wir, mit welchem Kader wir in dieser Saison spielen. Jetzt geht's halt drum, diese Abläufe, dieses System, diese Spielidee in die Köpfe zu bekommen, so dass dann auch die Spieler entsprechend reagieren können. Und da muss man jetzt Hütter und der Mannschaft Zeit geben. Und dann werden wir das auch sehr intensiv beobachten. Und vielleicht sieht man ja auch schon erste Dinge dann am Sonntag gegen den FC Augsburg. Was ist denn, lieber Dennis, dein Tipp, wie das Spiel am Sonntag gegen den FC Augsburg ausgeht?
Ich würde auf ein 3-1 für die Eintracht tippen.
Du sagst 3-1, ich sag 2-0. Erstes Heimspiel 2-0, Arthur Bolo hält den Kasten sauber, Ebn und Haleb macht ein Tor. Wer das zweite macht, könnt ihr euch überlegen, ist mir relativ egal, aber ich habe richtig Bock.
Johnny wäre schon auch mal zu gönnen.
Ja,
vorne beide Stürmer treffen, das wird mir schon gut gefallen.
Ja,
also, und wenn Pimpong dann noch ein Törchen macht, dann ist das hier die perfekte Geschichte.
Dann wäre es, der hatte ja durchaus Möglichkeiten. Ja, Burkhardt auch auf jeden Fall. Der hat sich gegen Union auch sehr aufgerieben und war dann am Ende, glaube ich, auch durchaus sauer, dass er dann raus musste und dann nicht mehr die Möglichkeit hatte. Der hätte wahnsinnig gerne ein Tor gemacht. Schauen wir mal, vielleicht hat er gegen Augsburg mehr Möglichkeiten.
Daumen sind gedrückt.
Ich würde sagen, in diesem Sinne machen wir dann auch für diese Woche den Sack zu. Wir haben uns eine halbe Stunde vorgenommen, kurze Sendungen machen, weil auch so ein bisschen Arbeitsstress hier noch im Raum steht. Ist jetzt fast eine Stunde geworden. Von daher, sorry Dennis, unsere Idee, die wir da am Anfang haben, haben wir nicht ganz gehalten.
Dafür war es auch zu schön wieder, wie immer.
In der nächsten Woche dann hoffentlich noch mit weiteren, die dann auch noch ihre Meinung kundtun können und hoffentlich 3 Punkten gegen Augsburg, aber auf jeden Fall einem wunderbaren ersten Heimspiel in die Saison 26-27. Davon bin ich überzeugt. In diesem Sinne wünschen wir euch da draußen eine schöne Restwoche und ein schönes Fußballwochenende und dann melden wir uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.